Es ist Montag, der 29. August.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und lange mussten sie auf sie warten. Das 9-Euro-Ticket ist fast Geschichte. Dafür ist sie wieder da, die Frau, die sich meines Erachtens versündigt hat, weil zu ihren Lieblingsfilmen Werke zählen wie Karate-Tiger, Over the Top oder, ja, sie ist allen Ernstes der Meinung, Rocky 5 sei der beste Teil der Reihe. Guten Morgen.
Vater-Sohn-Geschichte.
Niki Hassania, ja, Daddy-Issues, ich weiß.
Guten Morgen, Niki.
Guten Morgen, Niki. Es ist so, bei einer Auktion im englischen Warwickshire, da hat das frühere Auto von Prinzessin Diana einen Erlös von knapp 725.000 Pfund erzielt. Es ist ein Ford Escort RS Turbo, den fuhr Diana zwischen 85 und 88. Jetzt muss man sagen, das letzte Auto, das sie gefahren ist, das zu versteigern, das hätte gut.
Ich konnte es gar nicht fassen. Ein Ford Escort, nicht falsch verstehen, ja. Ich bin großer Ford-Fan, aber dann doch gleich den Ford Pinto. Bitte nicht googeln.
Oh Gott. Ja, aber Ford Escort ist ja, also meine Tante Doris hatte so einen. Allerdings hatte sie den nicht als RS Turbo. Der ist ja dann schon ein bisschen besser motorisiert. Also das Ding in Schwarz ist halt wirklich ganz klassische Bauart der 80er. Sehr kantig, sehr eckig. Mit ihr am Steuer und hinten drin der kleine William. Das hat natürlich irgendwie durchaus seinen Charme.
Sie war mal eine Prinzessin. Ich hätte da jetzt echt so einen Aston Martin oder so erwartet. Irgendwas britisches, schickes, aber das war auch schon wieder so ein Arschtritt Richtung Großbritannien, oder? Ein Ford zu fahren.
Ja, wahrscheinlich schon. Jetzt muss man auch dazu sagen, sie hat ja zu der Zeit die Kinder auch ganz häufig selber zum Kindergarten gebracht und das schaffst du mit einem britischen Auto natürlich nicht. Ne? Du willst das Ding, soll ja auch zuverlässig sein, du willst ja auch mit den Kindern ankommen. Naja, aber 725.000 Pfund für einen Ford Escort, ich glaube, sämtliche Ford Escorts auf der Welt, die verkauft wurden, bringen zusammen nicht 725.000 Pfund, aber gut.
Ich bin bei Lady Di, muss ich gestehen, mittlerweile echt. Da ist nur ein Gedanke bei mir, dass sie mit 36 gestorben ist. Und ich bin ja letztes Jahr 36 geworden. Und dann dachte ich mir nur, Mann, ich war 12 Jahre alt, als sie gestorben ist, schaute ich so drauf. Und für mich war sie eine erwachsene Frau, so eben schon älter. Und dann wirst du selbst 36 und denkst dir, ich bin noch ein Baby. Diese arme Frau war ein Baby, als die ganze Welt sie verfolgte. Also es ist irre.
Es ist aber auch ein klassisches Generationenthema, dieses, dass Menschen Mitte 30 das Gefühl haben, sie sind doch eigentlich gerade eben erst von der Oberschule runter. Ja, ist so, absolut.
Die Schlagzeile des Tages.
SPD, drittes Entlastungspaket mit Direktzahlungen geplant, das berichtet die Zeit. Laut einem Medienbericht schlägt die SPD für eine neue Hilfsrunde wieder Direktzahlungen vor, diesmal aber nur für bestimmte Gruppen, vor allem für Geringverdiener. Ja, laut Süddeutscher Zeitung nehmen die SPD-Pläne für ein drittes Entlastungspaket konkrete Formen an. Unter ihrem Vorsitzenden Rolf Mützenich arbeitet die Bundestagsfraktion derzeit an einem Maßnahmenpaket, das vor allem Haushalte mit geringen Einkünften vor den Folgen steigender Energiepreise schützen solle. Ne, also zusätzlich zu einem Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket sowie Schutzklauseln für in finanzielle Not geratene Bürgerinnen und Firmen beinhalten die Pläne der SPD wohl eine Direktzahlung. Die Zahlungen sollen jedoch auf Bezieher mittlerer und unterer Einkommen, auf Rentner, Arbeitslosengeldempfänger, Studierende und Auszubildende beschränkt werden. Also man sieht, auch da wird jetzt fleißig nachgearbeitet, nachgeschärft, wird jetzt geguckt, dass endlich dieses verdammte Prinzip Gießkanne aufhört und man das Geld auch wirklich dahin gibt, wo es benötigt wird. Das habe ich ja zuletzt, und das nun wirklich nicht exklusiv, festgestellt, dass diese ganzen Zahlungen und diese ganzen Entlastungen auch immer ganz häufig an Menschen mit ausgeschüttet worden sind, die es weder gebraucht noch gewollt haben. Und da ist die SPD jetzt dran.
Ja, so reiche Leute, die dann so ganz großzügig sagen, ich habe das nicht gebraucht und ich brauche es auch nicht. Aber
zurückgeben werden sie es auch nicht.
Nein, natürlich nicht, natürlich. Naja, das ist klar. Naja, man merkt natürlich jetzt, also A, klar, das Entlastungspaket ist wichtig. Wir kommen dem Herbst immer näher. Das ist ja nun jetzt kein Riesengeheimnis. Das sieht man ja, wenn man nach draußen guckt. Und was man aber auch beachten muss, wir kommen vor allen Dingen auch der Wahl in Niedersachsen immer näher. Das heißt, die SPD sieht da jetzt natürlich so langsam die nächste Landtagswahl auf sich zukommen. Und wenn die SPD in einer Sache zuletzt zumindest von Bürgerinnen und Bürgern nicht wirklich wahrgenommen wurde, dann für ihre ausgeprägte Sozialkompetenz. Und das wollen sie natürlich jetzt dick unterstrichen wissen. Und das spielt natürlich auch eine Rolle.
Also siehst du ein Taktieren?
Na, ich sehe da schon auch das sozialdemokratische Herz grundsätzlich. Aber sie wissen natürlich, dass da einiges getan werden muss. Also die Nachwirkungen jetzt ein halbes Jahr nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine seitens Putin, die machen sich natürlich auch dahingehend bemerkbar, dass die SPD zuletzt immer stärker mit, sagen wir mal ganz grob gesagt, Außenpolitik in Verbindung gebracht wurden, aber nicht so sehr mit dem Sozialen. Und da müssen sie natürlich einiges tun. Und das müssen sie nicht nur aus Kalkül tun, sondern weil es natürlich auch wirklich benötigt wird. Also das, was da im Herbst und im Winter auf die Leute zukommt, also ob Putin uns alle frieren lässt, das ist jetzt nicht ganz klar. Aber dass die Preise explodieren, das ist ja jetzt schon im Gange. Und klar, muss man da irgendwie zusehen, dass man das bekämpft und dass man es vor allen Dingen auch passgenau macht.
Mein Problem mit dieser Meldung, dass die SPD und Mützenich mit diesem Entlastungspaket nach vorne gehen, ist, ja, und was ist mit den anderen beiden in der Gruppe, so FDP und Grüne, haben die da auch ein Mitspracherecht, was dieses Gefühl, dass jeder irgendwie so seins macht, Tankrabatt war von der FDP, 9-Euro-Ticket war von SPD und Grüne und Scholz sagte dann, das sei die beste Idee, die die SPD je hatte und verkauft es dann so als sein Ding. Und jetzt kommen sie ja um die Ecke mit, es soll eine Art 69-Euro-Ticket dann geben und das wird dann weitergeführt eben mit diesem Anreiz für die Bahn. Ich habe echt ein Problem damit, ich verstehe es, da sind drei Gruppen, die auch andere Ausrichtungen haben, aber in einer Zeit, die so komplex ist, wo keiner mehr rafft, ach so, die Strompreise sollen jetzt auch demnächst steigen, ach so, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm und warum und wie, also ich habe auch gerade, ich bin in Frankfurt, ich habe eingecheckt in meinem geliebten Bahnhofsviertel, in einem recht trashy Hotel. Und
ja, du hast ja schon gesagt, Bahnhofsviertel.
Die Dame in der Rezeption, Mitte 30 vielleicht, und ich fragte sie gerade wirklich beim Einchecken, darf ich sie was Privates fragen? Haben sie Angst vor den Gaspreisen im Winter? Oder sind sie so gut im Verdrängen wie ich? Weil ich immer noch dieses Gefühl habe, dass es bei mir noch nicht wirklich angekommen ist. Ja. Die Realitäten, einfach die eiskalten Realitäten sind so noch nicht angekommen. Und sie sagte dann auch eben, nein, ganz ehrlich, gar nichts, gar nichts. Es ist gerade auch so warm, ich merke nichts davon und das ist meine größte Sorge und da spielt wieder Kommunikation mit rein und da würde ich mir wünschen, erstmal Geschlossenheit, dass alles nicht nur von einer Partei ausgeht und man das Gefühl hat, sie sind sich nicht einig, der eine fordert Übergewinnsteuer und du weißt, da macht die FDP wiederum nicht mit, also dieses Gefühl
Dienstwagenprivileg.
Bitte, genau, wo du denkst, bitte Leute, was immer ihr macht, macht es geschlossen und kommuniziert es mit mir, als wäre ich 4 Jahre alt, weil ich raffe nichts. Und diese Unwissenheit macht ängstlich und das ist nicht gut.
Geschlossenheit ist eine wunderbare moderative Brücke.
Verlierer des Tages
ist Robert Habeck. Ja, ist kaum zu glauben, dass man sowas mal, sagen würde. Aber ja, Berliner Zeitung schreibt, handwerkliche Fehler bei Gasumlage. Habeck wird von allen Seiten kritisiert. Alle gegen Habeck. Jetzt äußern sogar Parteifreunde des Wirtschaftsministers Kritik. Grünpolitiker Hofreiter will die Umlage am liebsten ganz abschaffen. Ja, Habeck sieht sich wegen der Gasumlage weiterhin scharfer Kritik auch aus den Reihen der Ampelkoalition ausgesetzt. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil warf Habeck am Wochenende handwerkliche Fehler bei der Konstruktion der Gasumlage vor. Zitat, es kann nicht sein, dass Unternehmen, die in der Krise Milliarden verdient haben, noch Milliarden an Steuergeld kassieren, sagt Klingbeil dem Portal Zeit Online. Unter anderem sagte Klingbeil auch, am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte. Und der SPD-Bundestagsfraktionsvize Dirk Wiese sagte, das Prinzip Habeck geht so: Auftritte filmreif, handwerkliche Umsetzung bedenklich und am Ende zahlt der Bürger drauf. Das sagte er der Bild am Sonntag. Immerhin ja auch ein Vertreter der SPD, sprich einer Ampelpartei. Ja, also die Gasumlagengeier kreisen schon und die Nation fragt sich natürlich, dieser Robert Habeck, ist er jetzt mehr Prosa oder mehr Pendlerpauschale? Weil das, klar, ne, also das weiß man ja von Habeck auch, immer mal wieder auch so der eine Lapsus drin, ne, die legendäre Pendlerpauschale, dann das mit der BaFin, da wusste er auch nicht so genau, was ist denn das jetzt? Und jetzt kommt wieder so dieser kleine Entzauberungsmoment, wo man sagt, aha, der Habeck, in dem wir uns alle verliebt haben, guck mal, handwerklich ist er ja vielleicht doch nicht so doll. Und jetzt fällt das Rudel über das verletzte Tier her, so ein bisschen wie Montecor, als Roy damals gestolpert ist. So, ne? Ja, und jetzt Habeck irgendwo, der da so schwingt, so, womit habe ich das verdient, dass ihr mich so blöde angriet? Warum habt ihr mich wenigstens gewarnt?
Oh. Aber das finde ich, also ich finde es erstmal gut, dass du ihm abkaufst, dass er es echt nicht besser wusste. Er hat ja auch irgendwie gesagt, wir wussten nicht, wie diese Gaskonzerne alle miteinander verflochten sind. Ich kenne das genaue Zitat jetzt nicht, aber das ist ja schon mal positiv, dass er kommuniziert, sorry, wusste ich nicht.
Ja, aber ist jetzt
also besser, er wusste es nicht, als wie Dobrindt ihm vorwirft, seine Umlage abzocke, als wäre der jetzt so der miese Typ, der irgendwie die Leute abzocken will. Und das kann man ihm ja wirklich nicht vorwerfen. Ich wiederum, meine Verschwörungstheorie gerade so ein bisschen, weil alle es durchgewunken haben und Omid Nuripur sagte ja im Interview jetzt auch gerade, so viele hätten es durchgelesen und gesagt, es sei okay. Warum haben die vorher nichts gesagt, wenn sie es jetzt besser wüssten? Ja. Und dann habe ich doch die Vermutung, vielleicht haben sie gesagt, nein, lass das mal. Die sahen die Fehler vielleicht und sagten, nee, lass das mal so durchgehen und genießen jetzt den Moment, wo dieser Strahlemann doch schlechter steht.
Ja, das geht ja schon wirklich schon in den Bereich der Verschwörungstheorie, weil das würde ja bedeuten, dass selbst die aus der eigenen Partei und natürlich klar die Ampelianer das durchwinken, nur um Habeck mal straucheln zu sehen, den strahlenden Helden.
Wollen wir jetzt festhalten, dass Hofreiter nicht missgünstig ist, weil er irgendwie ausgeschlossen wurde bei der Ministervergabe?
Tja, das weiß man ja nie so genau, aber also ich wage doch trotzdem zu bezweifeln, dass man es bewusst durchgewunken hat, weil man wollte, dass Habeck, also der ja nun wirklich der populärste Politiker ist, auf die Schnauze fällt. Mit Sicherheit findet das der ein oder andere, sicherlich auch innerhalb der Ampel jetzt gerade mal ganz gut, dass Habeck mal wieder, wie man so schön sagt, auf Normalmaß zurückgestutzt wird. Das ist durchaus denkbar, dass die Opposition jetzt natürlich jubelt. Das ist ja sowieso völlig klar. Da kann ja nur gar kein Zweifel dran bestehen. Also so oder so, wenn wir jetzt so Tankrabatt und Gasumlage sehen, es wäre für die Ampel sicherlich jetzt nicht verkehrt, wenn man langsam mal zurück in ein Fahrwasser kommt, in dem es nicht darum geht, andauernd irgendwelche Dinge wieder nachzubessern. Also das so auch da wieder das Bild, was die Ampel gerade entwirft, das ist so ein bisschen auch da wieder wie diese portugiesische Putzfrau, die den Jesus gerade verschandelt hat, um ihn irgendwie wieder.
Aber du unterschätzt dabei wirklich den Faktor Zeit.
Ja.
Das war bei Corona ja genauso. Dieses Gefühl von, wir müssen jetzt handeln, wir müssen sofort handeln und dann entstehen eben diese Fehler.
Ja.
Und in der Luftfahrt gibt es ja wirklich dieses mantraartige Stop, Check, Operate, bevor du irgendwas machst, immer kurzen Moment warten, überlegen, ob es richtig ist und dann handeln. Und dieser Luxus ist hier gerade irgendwie nicht, hat man das Gefühl, dass alles sofort gemacht werden muss und dann hat es eben Fehler. Ja. Meine Frage ist jetzt nur, warum tut man so, als sei es endgültig? Wir haben das beschlossen und jetzt muss es so durchgezogen werden. Alle sind gerade bemüht zu sagen, ja, wir werden noch daran arbeiten, wir werden das nachschärfen oder irgendwas noch machen. Ja. Und ich habe das Gefühl, es wirkt so endgültig, weil es einmal so vorgestellt wurde. The moment's gone. So ist es doch gar nicht.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Das ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Ganz weit vorne.
Start der Artemis-Mission zum Mond, zum Mars, das schreibt die Tagesschau. Die NASA will heute mit Artemis 1 zum ersten Mal seit fast 50 Jahren wieder eine Rakete zum Mond schicken. Es könnte die amerikanische Raumfahrt ins tiefe Weltall befeuern. Doch was, wenn die Mission misslingt? Also erstmal der Satz, Start der Artemis-Mission. So wurde vor ein paar Jahren immer noch die Betriebsfeier bei VW Richtung Rumänien angepfiffen, aber das ist ein anderes Thema. Heute um 14:30 Uhr, also deutscher Zeit, öffnet sich ein zweistündiges Startfenster. Dann soll die eigens für diese Mission gebaute Trägerrakete namens Space Launch System, kurz SLS, abheben und die Orion-Raumkapsel, die an ihrer Spitze sitzt, ins All bringen. Dann soll das Ding rund 2 Wochen zum Mond fliegen, dann umkreisen und nach 42 Tagen soll es dann wieder im Pazifik landen, das Ding. Und dann soll 2024 sollen zum ersten Mal seit 1972 wieder Astronauten in der Mondumlaufbahn kreisen. Und 2025 soll es dann wieder für Menschen auf den Mond gehen. Da, also das ist jetzt so für mich so, ich sag das jetzt mal, ne, also wir haben im Jahr 2022, also Kalter Krieg, der böse Russe ist zurück. Wir haben die Mondlandung. Was kommt als nächstes? Abtreibung wird verboten. Ne? Also so langsam wieder mal Petticoat rauslegen, ne? Oder gleich eine Kutsche kaufen, wenn sich das alles so weiter zurückentwickelt. Demnächst gibt es wieder Postraub in den USA. Also was ist da los, Niki? Was soll das?
Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil so eine Vertreterin der Europäischen Weltraumorganisation ESA in den Nachrichten ganz stolz verkündete, ja, die Europäer machen mit, weil 50% des Service-Moduls kommen aus Bremen.
Das ist wirklich ernüchternd. Das ist wirklich absolut ernüchternd.
Sorry, ich freue mich für die in Bremen und Deutsche, alles super. Aber ja, ich hatte diese herablassende Stimme von Onkel Scar aus König der Löwen im Kopf, die sagt, ui, toll.
Ich denke immer so ein bisschen so, wenn so Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos darauf blicken, das muss für die doch so ein bisschen sein, als würde man anderen dabei zusehen, wie sie mit dem Bus zur Arbeit fahren, oder? So,
so, hey, ja, es ist unbemannt und verstehe mich nicht falsch, aber mit dem Mond, was ist da großartig rauszuholen, außer kapitalistische Tourismusreisen, dass du sagst, hey,
Prestige.
Wir schicken heute
schneller als China, ne? Darum geht es ja in erster Linie. Man will ja einfach schneller sein als der Chinese. Ja, der Chinese, der kauft ganz Afrika. Der Chinese ist überall, aber auf dem Mund. Das ist aber schneller. Das sag ich dir. Also das kannst du
wiederhole. Ui, toll.
Ja, interessant ist ja vor allen Dingen, das Ganze ist ja nicht unumstritten, denn die Entwicklung der Trägerrakete, ja, die hat sich mehrfach verzögert, die Kosten sind explodiert. Insgesamt werden die Kosten der Mission bis 2025 auf 93 Milliarden Dollar geschätzt. Also da wird selbst Andi Scheuer mit den Ohren schlackern. Und auch da ist es wieder so, dass man sich natürlich ähnlich wie bei der globalen Aufrüstung die Frage stellt, haben wir nicht gerade wirklich Wichtigeres?
Also gebt uns das Geld. Ja, nicht. Wir brauchen Entlastungspakete. Gebt ja, uns das Geld.
Ich dachte jetzt ehrlicherweise eher an Klimaschutz. Aber gut, bitte, bitte.
Gucken mal, wer da spricht.
Besser als alle anderen. Söder lobhudelt Bayern. Das berichtet NTV. Bayern belegt nicht nur in der Fußball-Bundesliga den ersten Platz, meint Ministerpräsident Söder. Für seine Bescheidenheit war Markus Söder noch nie bekannt. Daher dürfte es den geneigten Politbeobachtern auch nicht überraschen, dass der bayerische Ministerpräsident sein Bundesland am besten findet. Das wird nach seiner Meinung auch in Zukunft so sein. Ja, das große ZDF-Sommerinterview hat gestern Abend stattgefunden. Und Markus Söder, schauen Sie, es geht um Bayern. Es geht um die Menschen. Der war natürlich, wie üblich, sehr stark von sich selbst überzeugt. Und ich habe es ja geguckt, genauso wie du. Er sparte auch nicht mit Kritik an den Medien.
Ja, ich musste sehr lachen, weil im Einspieler haben sie sogar noch vom ZDF den Punkt gebracht, dass er sich mittlerweile nur noch auf Bayern konzentriere, dass er auch gerne stichelt gegen Berlin und da eine Verschwörung gegen Bayern vermutet.
Schaut sie.
Und dann hat er diesen Punkt auch wirklich bestätigt, indem er, du merktest, er fühlte sich von Shakuntala Banerjee angegriffen und sagte dann, ja, sie stellen jetzt wirklich nur die negativen Punkte und Statistiken dar.
Umfrageergebnisse auch. Also er hat ganz schlechte Zustimmungsraten laut Umfrage. Und dann sagt Söder, schauen Sie, Sie haben jetzt die Umfrage rausgewählt. Sie hätten die anderen drei, wo ich besonders
von
gut abschneide.
Von Sat.1.
Das ist richtig.
Und vom Bravo-Magazin. Da, vom das können Sie mal.
Richtig. Schauen Sie im Übsheft.
Ja, da habe ich gut abgeschnitten.
Genau, das war der eine. Vielleicht meinte er bei Sat.1, vielleicht meinte er schon einen der Umschläge von Britt, die demnächst wieder läuft. Das ist jetzt so 99,9% der Vater von. Das war gar keine Umfrage, sondern das steht da. Ja, nein, aber.
Nur giftig.
Ja, nein, aber Söder, also das war Richtiges. Also das Bayern-Bashing, das ist jetzt auch so sein Thema. Ne? Also, so wie Söder jetzt momentan wirklich so das alles immer darstellt. Also, man hat ja mal gesagt, die Bayern seien so die Norditaliener. Man hat so langsam das Gefühl, wenn man Söder glauben darf, die Bayern, schauen Sie, wir sind die Griechen Deutschlands. Ja, wir kriegen nur noch hier, wir werden nur noch kritisiert. Es gibt, und Berlin ist dann quasi so Deutschland und die Bayern sind jetzt quasi, die Griechen kriegen alles diktiert und finanziell natürlich auch aufs Übelste belastet. So, und das ist jetzt alles schon im Hinblick auf die Landtagswahl 2023. Außerdem sagte Söder ja auch noch, dass natürlich in Sachen erneuerbare Energien, dass die Bayern da mit, also nicht die Bayern, sondern das Bundesland Bayern, leistet den größten Anteil an erneuerbaren Energien in Deutschland. Schauen Sie, das ist einfach Fakt. So, bitteschön. Das hat er sich natürlich alles auch so ein bisschen schön gerechnet. Und was er auch, das fand ich auch ganz beeindruckend, dass er sagte, Bayern sei gut durch die Krise geführt worden. Er sagte, die bayerische Regierung habe nach Schätzung des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit im Zuge der Corona-Pandemie 130.000 Menschen das Leben gerettet. Und besonders toll fand ich den Satz, schauen Sie, und das war immer mein Credo, Leben retten geht vor Parteitaktik. So, und das muss ich doch, ist doch einfach toll. Also,
fand die Zahl 130.000 auch so herrlich. Es war einfach so, warum nicht gleich 1 Million?
Ja, das kennt man in dem Zusammenhang eigentlich nur von Lauterbach. Aber toll. Also, dieser Söder wirklich, also Riesenüberraschung. Söder findet Söder klasse.
Und, aber um fair zu sein, und du weißt, ich bin kein Söder-Fan, aber am Ende des Interviews, und du merktest, er fühlte sich von ihr persönlich, glaube ich, echt angegriffen, sagte er dann, sie haben keine Fragen gestellt, die den Zuschauer interessieren, zu den aktuellen Themen. Und da hatte er recht. Also sie hat ihn wirklich zu nichts befragt, was jetzt vielleicht, klar, erneuerbare Energien, aber tatsächlich war es sehr viel auf Landtagswahlen und Vergangenheit bezogen und was irgendwelche Kollegen vor einem Jahr über ihn gesagt hätten. Und da hatte er recht mit. Fand ich irgendwie ein guten Move von ihm, wo ich mir dachte, you slick.
Naja.
Dude.
Doof ist er nicht. Doof ist er nicht. Mhm.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Kurioser Fall im Ruhrgebiet. Räuber wird nach Überfall selbst ausgeraubt, das berichtet NTV. Ein bewaffneter Räuber hat in Bottrop einen Supermarkt überfallen und ist auf der Flucht selbst beraubt worden. Der unbekannte Mann hatte am Samstagabend kurz nach Ladenschluss an die Hintertür eines Supermarktes geklopft. Als ihm ein Mitarbeiter öffnete, bedrohte der Räuber diesen mit einer Schusswaffe und zwang ihn zur Herausgabe der Tageseinnahmen. Bei seiner Flucht zu Fuß wurde er auf der Straße von zwei anderen Männern abgepasst, getreten und geschlagen, wie Zeugen der Polizei berichteten. Die beiden Männer nahmen die Beute aus dem Supermarkt an sich und alle drei flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Ich war geschockt, als ich es las, weil ich dachte, seit wann hat Bottrop einen eigenen Supermarkt? Ne? So, und da sind jetzt nicht nur die Punkte auf dem Karma-Konto weg, die PayPal-Punkte gleich auch. Ne? Das ist höhere Gewalt, mal anders. Niki, ich weiß, du bist ein zutiefst gläubiger Mensch. Wie sehr befriedigt dich das, das zu hören?
Ich musste nur so lachen, was für eine unfassbare Arschkarte der erste Räuber hatte, weil ja. Von ihm gibt es eine Personenbeschreibung. Er sei Mitte 20, trug da eine Maske. Ja. Und von den anderen Zweien, die ihn dann wiederum ausgeraubt haben, gibt's nichts.
Du hast recht, so eine Art Subunternehmer. Ne? Ist eigentlich so eine Art Subunternehmer für die gewesen.
Und wer hat das vor allem gemeldet? Also irgendwelche Beobachter sehen dann, wie jemand schnell erratisch wegläuft und dann von zwei Neuen getreten und geprügelt wird. Also die Zeugen in dem Fall, das finde ich auch echt interessant.
Oder meinst du, er hat die beiden angezeigt?
Das gibt's doch gar nicht.
Missouri, US-Schule führt Prügelstrafe mit Paddel wieder ein. Das berichtet 20minuten.ch. Die UN fordert seit Jahren, Staaten auf körperliche Züchtigung an Schulen zu verbieten. Doch das wird nicht überall gehört. So führt eine Schule im US-Südstaat Missouri eine Prügelstrafe mit einem BAM. Paddle wieder ein, zum Entsetzen von Fachleuten. Bam Paddle klingt so ein bisschen wie so ein Rapper. Also im US-Staat Missouri ist es eingeführt worden. Und zwar gilt das für 1900 Schülerinnen und Schüler des Bezirks rund 100 Kilometer südwestlich von Springfield. Und das erinnert mich ja tatsächlich an eine Springfield-Folge, wo man aufgrund von Personalmangel Rentner dazu bringt, dass sie als Lehrer an der Grundschule in Springfield arbeiten. Und da hast du ja diesen uralten Opa, nicht Abe Simpson, sondern den anderen, der dann sagt, wer frech ist, kriegt was mit dem Paddel. Wer schwätzt, kriegt auch was mit dem Paddel. Irgendwas gegen das Paddel sagen, dreimal gepaddelt. Also das ist jetzt da. Und das
also jeder wird geprügelt.
Ja. Jeder wird geprügelt. Und das stößt auch tatsächlich wirklich auf durchaus einige Zustimmung seitens der Eltern, die froh sind, dass da man sich dann um die Kinder kümmert. Also das muss
Make
die ausdrückliche Zustimmung der Eltern geben. Und es darf wohl auch nur durchgeführt werden von Lehrpersonal und den Eltern. Aber toll, dass da jetzt gepaddelt wird. Also das ist wirklich, ich habe es ja oben schon gesagt, also Abtreibung, jetzt wird gepaddelt. Also vielleicht muss man demnächst gar keine Winnetou-Filme in der ARD gucken, sondern man schaltet einfach dann nur bei CNN ein und guckt mal, was da sich so gerade tut, wenn sich das alles weiter so rückwärts entwickelt. Also ich bin absolut begeistert. Niki, was kommt da als nächstes?
Es ist echt bitter und zeigt einfach noch einmal, wie wir mit der modernen Welt irgendwie nicht klarkommen und dann uns an die alten Zeiten zurück irgendwie mit Nostalgie und so erinnern und denken, ja, da gab es ja auch Klaps auf den Po und Schläge. Das war ja, und wir haben es alle gut vertragen. Und ich sag nur, meine Mutter im Iran hatte mir erzählt, dass sie, als sie klein war, Linkshänderin eigentlich war. Und dann gab es echt mit so einem Schlagstock auf die Hände, damit sie Rechtshänderin wird. Und das hat sie echt nachhaltig auch traumatisiert. Und es war eine schlimme Erfahrung. Und so eine Scheiße sollte man echt nicht wieder ausgraben.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ja, das muss ich noch aufnehmen, weil das ist natürlich für mich die absolute, das Sensationstitelblatt der Bild. Also ich glaube, das ist das dümmste, die dümmste Headline seit vor 20 Jahren bei der Rekordhitze. Werden wir alle Afrikaner? Und das ist wirklich das Bild-Titelblatt von Samstag. Politiker fordern Kanzlergipfel wegen Winnetou. Politiker fordern
Häuptlingsgipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Woke-Wahnsinn und Winnetou. Die ARD strahlt sogar keine Filme mit dem Indianerhelden mehr aus. Das sorgt auch unter immer mehr Politikern für Empörung. Sie fordern, Kanzler Scholz muss die linken Aktivisten, die gegen Winnetou agitieren, stoppen. Die Politiker verlangen einen Kanzlergipfel zu Winnetou. Also natürlich irgendwelche Unbekannten. Dann natürlich der ewige Heinz Buschkowski, also Klartext Heinz. Der sagt auch, also die Ampel muss Winnetou retten. Und klar, Söder ist natürlich auch dabei. Ne? Schauen Sie, wir leben in einem freiheitlichen Land, leben und leben lassen. Das sollte unser Miteinander prägen, nicht die laute Meinung einiger weniger. Gut, seine eigene laute Meinung ist natürlich immer, also Old Söder-Hand tobt, ne? Ist ja klar. Und jetzt muss Häuptling Stummer Nacktmull, muss also im Grunde genommen da jetzt alle zusammen trommeln und agieren. Es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, was daraus erwachsen ist. Und es ist am Ende doch wirklich die ganz große Ablenkung. Also diese ganzen Leila, Winnetou und was weiß ich, keine Ahnung, Pommes bei Ikea-Diskussion sind ja im Grunde genommen eine einzige große Ablenkung und ein Ausdruck großer Verzweiflung und Hilflosigkeit gegenüber den riesigen und überkomplexen Problemen unserer Zeit. Also schwenkt das kleine, überforderte Gehirn um auf Diskussionen, bei denen man so mithalten kann. Irgendwie ein bisschen analog zum Lachen von Laschet und Baerbocks Buch im Wahlkampf, weil die großen Themen uns dann doch heillos überfordern. Oder habe ich da irgendetwas übersehen?
Du hast recht, nur mit dem Problem, dass uns diese Themen durch diese Ablenkung ja nicht abhanden kommen. Also die gehen ja dann nicht weg.
Ja, ja.
Und das sehen wir gerade mit Cum-Ex. Es kommt einfach wieder. Es kommt immer wieder.
Ja, klar. Ja, ja, absolut. Das ist ja auch das große Problem. Im Gegensatz zu Winnetou-Filmen in der ARD kommt Cum-Ex immer wieder. Übrigens sollte man an dieser Sache, weil das war ja dann irgendwie, es wirkte so, als sei das der, also als wäre es die Reaktion seitens der ARD auf die Winnetou-Debatte gewesen. Fakt ist einfach, dass die ARD schon seit 2 Jahren diese Lizenzen für die Filme nicht mehr hatte. Und jetzt zeigt einfach das ZDF zeigt einfach die Winnetou-Filme, wenn sie es denn wollen. Und wenn sie es nicht mehr wollen, ist es auch nicht schlimm. Die Filme sind uralt, die sind aus den 60ern. Die waren schon oll, als ich 10 war. Und ich bin schon seit 35 Jahren nicht mehr 10 Jahre alt. Also deswegen, ich bin überhaupt nicht dafür, das zu verbieten. Von mir aus können sie es wirklich weitersenden. Aber man soll es auch nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie Mission Impossible oder The Fast and the Furious, was brandneues, was man jetzt nicht mehr senden darf.
Aber weißt du das, was du gerade gesagt hast? Das mit diesem sich ablenken und das sind so Themen, über die man sich herrlich ärgern, empören.
Aber sie griffig sind, sie sind griffig.
Genau, ja. Aber mein Problem mit diesen Themen ist ja gerne, lasst uns alle empören und streiten. Aber dann, wenn es eben auf Themen ankommt, die wichtig wären, dann ist es, wie Tian so schön, Tian Sila mal gesagt hat, dann sind die Empörungsdrüsen wirklich ausgetrocknet und wir haben nichts mehr. Und das ist meine Sorge.
Ja, genau, genau. Also wenn wir das jetzt mal so vergleichen, so die gravierenden, die existenziellen Fragen, die auch einen klugen Dialog und eines klugen Diskurses bedürfen, die sind dann aber am Buffettisch irgendwo weiter hinten, wo es eigentlich an die guten Sachen geht. Und die Leute haben sich aber, sagen wir mal, so rein diskursiv den Teller schon vorne voll gemacht mit Kroketten. Und dann ist, wenn es dann darum geht, noch Platz auf dem Teller zu haben für die wichtigen Themen.
Ist das wieder dein Vorwurf, ich soll nicht so viel Brot vorher essen?
Ja, das ist absolut, das stimmt, genau, das ist richtig. Das ist, genau, wenn wir beim Portugiesen sind und du frisst schon 2 Körbe voll mit Brot und wenn die Pulpo-Arme geliefert werden, dann ist aber schon, ich bin stinksauer, deshalb jetzt, um jetzt mal noch an das Substanzielle zu kommen, Post von Wagner. Lieber Jan Sommer, und da geht es natürlich um den Sensationstorhüter von Borussia Mönchengladbach, der an diesem Wochenende es mit einer schier übermenschlichen Leistung geschafft hat, ein 1:1 gegen die Bayern zu halten, buchstäblich. Und diese Post von Wagner widme ich Tommy Schmidt, Markus Feldenkirchen und Joko Winterscheid und natürlich meinem Bruder Andi, die alle Gladbach-Fans sind. Also lieber Jan Sommer, sie hechteten, fausten, hielten mit Füßen, fingen Bälle, die niemand fängt. Die Bayern-Spieler verzweifelten, Sané, Marktwert über 60 Millionen, scheiterte. De Ligt, 67 Millionen, scheiterte. Musiala, Marktwert über 80 Millionen, scheiterte. Wie ist so etwas möglich? Diese Millionenarmee gegen sie allein im Tor. Oft stehen wir vor Kunstwerken mit staunender Bewunderung. Wie hat der Picasso das geschaffen? Für mich ist das Spiel des Schweizers Jan Sommer wie ein Gedicht. 19 Mal hat er für Gladbach Todesschüsse abgehalten. Er war ein Schlangenmensch, ein Übermensch. Wenn man im Leben des Jan Sommer forscht, dann kommen seltsame Dinge zutage. Er isst kein Brot. Er ernährt sich von Reis. Er trinkt keine Kuhmilch, sondern Mandelmilch. Butter, weißer Zucker kommt nicht über seine Lippen. Er isst Süßkartoffeln, weil sie Kalzium haben. Er trinkt keine Süßgetränke. Jan Sommer ist 33, verheiratet, 2 Kinder. Vielleicht sollten wir alle so essen wie er, um ein Held zu werden. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Aber wenn Jan Sommer ein Kunstwerk ist, wie lange dauert es noch, bis Klimaaktivisten sich an ihn kleben? Das ist doch meine große Frage.
Ich naja. Finde es so lustig, dass du gar nicht merkst, dass er von einem Fußballspiel noch spricht. Das klingt wie irgendwie so ein Game of Thrones irgendwie. Keine Ahnung, irgendwas ganz Absurdes. Ja. Und dann driftet es ab in so einer... In so einem Diätplan.
Ja, mir hatte eigentlich nur noch der Satz gefehlt, lieber Jan Sommer, für mich sind Sie ein Boris. Aber das kam nicht, ne? Naja, das kommt vielleicht noch als nächstes. An dieser Stelle noch ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an den Fußball-Experten, den Fußball-MML-Impresario, den Star-Reporter und Freund des Philosophen Wolfram Eilenberger, Lukas Vogel, sagen. Er hat heute
Happy
Geburtstag.
Happy Birthday!
Happy Birthday to you! Und allen anderen eine schöne Woche und alle fein Winnetou gucken, ne? Das ist doch völlig klar.
Also, bleib gesund. Hau.
Ich habe gesprochen.
Tschüss.
Bis denn. Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!